Triggerwarnung.
In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
Was ist mir passiert?
Ja, ja klar. Komm vorbei.
Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte.
Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein!
GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit
Romina Maria Ulm,
Elle Lakehoff
und mir, Shannon Gede. Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
Hallo Elle.
Hallo Shannon.
Wir sind ganz fresh und frisch und beeindruckt von unserem Shooting zurück. Wir hatten unser gemeinsames Shooting für GefährtInnen, für das Titelbild und auch so allgemein. Und ich freue mich, das mit den GefährtInnen hier zu teilen. Und bin ganz gespannt und ich finde, und das ist das Schöne daran, wir haben nicht nur schöne Fotos, sondern das Shooting hat uns auch viel näher gebracht. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass wir danach irgendwie mit einem ganz anderen Feeling rausgegangen sind und auch heute, also eigentlich normal kommuniziert haben, aber irgendwie hat es sich näher angefühlt. Wie geht's dir?
Ja, total. Da kommt man sich ja auch einfach nochmal viel näher als sonst. Also man sitzt ja nicht, also wenn wir uns sehen, dann setzen wir uns nicht irgendwie überkreuzt hin und kuscheln erstmal eine Runde miteinander. Das machst du halt bei einem Shooting viel eher. Auf jeden Fall war das so. Liegt vielleicht aber auch daran, weil wir oft tiefe Gespräche haben. Und wir uns einfach emotional oft nahestehen.
Ja, das kann gut sein.
Ja.
Wir haben eine Community-Frage bekommen, an dich gerichtet. Und zwar hat jemand gefragt, warum du denn jetzt bei GefährtInnen dabei bist und welche Erfahrungen du mitbringst. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese Frage reinkam, ist unsere erste Folge ja noch nicht veröffentlicht gewesen mit Romina, wo wir dich ein bisschen vorgestellt haben. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein schöner Ansatz, um die heutige Folge zu starten, weil wir heute noch mal ein bisschen expliziter über deine Erfahrungen sprechen werden, die du mit K.O.-Tropfen machen musstest. Und ich glaube, so die erste Frage, die mir da auch in den Sinn kommt, wenn ich so an K.O.-Tropfen denke, ist, woher weiß man denn, dass das K.O.-Tropfen waren? Also hast du irgendwie einen Beweis oder so? Oder wie war das bei dir?
Also ich gehe höchstwahrscheinlich davon aus, dass es K.O.-Tropfen waren. Weil die Symptome, die ich hatte, die haben einfach sehr gut gepasst zu K.O.-Tropfen. Also ich habe erst so nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren so ein bisschen reflektiert, was dann an dem Abend überhaupt passiert ist und wie es mir auch danach ging. Und bei vielen ist es nach K.O.-Tropfen so, dass die einen sehr starken Kater haben. Und ich dachte halt eben auch, ja, das ist bestimmt nur ein Kater. Aber ich hatte halt eben auch Unterleibsschmerzen und ich dachte auch die ganze Zeit, dass ich einen krassen Hangover gehabt habe. Aber bei einem Hangover, da kannst du dich ja meistens noch so ein bisschen an so Schnipsel erinnern vom Abend, vor allem wenn jemand was davon erzählt. Und mir ist dann eben aufgefallen, hey, ich kann mich eigentlich an gar nichts erinnern. Und dann habe ich einfach eins und eins zusammengezählt und bin für mich zumindest auf den Schluss gekommen, dass es K.O.-Tropfen sein mussten.
Aber magst du uns ein bisschen zu dem Abend zurückholen? Also wo warst du da? Warst du in eigentlich sicherem Umfeld für dich?
Mhm.
Oder war das auch in einem Club, auf einer Party mit ganz vielen fremden Leuten?
Ich war zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt und ich muss dazu auch sagen, ich hatte nicht so viel Alkoholerfahrung, weswegen ich auch eben dachte, dass es ein Hangover ist. Und ich war da mit einer Freundin unterwegs, die ein Date hatte. Ich weiß nicht, ich glaube, viele kennen das auch, dass man in dem Alter noch die Freundinnen begleitet auf ein Date. Und sie hat mich eben gefragt, du, ich habe da ein Date, magst du da mitkommen? Und dann haben wir uns da getroffen mit dieser Person und sind dann mit der Person Auto gefahren und diese Person hat dann irgendwann an einer Tankstelle gehalten und uns zwei Red Bull-Flaschen mitgebracht, die aber schon offen waren. Und die haben wir auch getrunken. Und was auch ganz typisch für K.O.-Tropfen ist, dass man am Anfang sehr, oder bei manchen ist es zumindest so, je nachdem, wie hoch die Dosierung natürlich auch ist, dass man eher so belebt ist und viel lacht und ganz viel Spaß hat. Und ja, während der Autofahrt habe ich dann eben das Red Bull getrunken und mir ging es dann immer so ein bisschen besser und ich hatte irgendwie Spaß. Ich war auf einmal sehr locker und ich habe danach eben auch Alkohol getrunken. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann Alkohol getrunken hatte, ging es mir auf einmal nicht mehr so gut. Das ist dann auf einmal umgekippt und ab da kann ich mich dann auch nicht mehr an viel erinnern. Und soll ich einfach weiter erzählen? Magst du noch eine Zwischenfrage? Ja. Ja, und ich bin dann einfach irgendwann aufgewacht bei meinem Halbbruder vor der Tür am nächsten Morgen und habe das für mich einfach abgetan als wilde Partynacht. Ja.
Kann denn jemand in deinem Umfeld diesen Abend rekonstruieren?
Die Freundin kann ihn teils konstruieren. Sie ist aber, also ihr ging es anscheinend auf der Autofahrt nicht wirklich gut und sie ist auch ausgestiegen irgendwann und ich bin eben drin geblieben. Eigentlich kann niemand den Abend so richtig konstruieren. Mein Halbbruder hat mich damals auch gefragt, als ich da aufgewacht bin und dann auch in die Wohnung reingekommen bin, ob es mir denn gut geht. Er hat sich eben Sorgen gemacht. Und ich meinte so, ja, ich glaube, ich habe einfach zu viel getrunken und hatte einfach einen Kater. Und hat mir da auch erstmal nicht so viel Kopf drüber gemacht.
Bist du jetzt heutzutage ich sag mal, abgeschreckt von Getränken, die dir gebracht werden? Oder bist du da irgendwie wachsam geworden? Also nicht, dass die Schuld bei dir lag, weil du einen Red Bull getrunken hast von jemandem, den du nicht kanntest, so. Aber prägt das ein irgendwo?
Also ich meine, als ich das erst reflektiert habe, wie gesagt, das war erst ein Jahr oder eineinhalb Jahre später. Dazwischen habe ich mir nicht so viel Kopf gemacht und auch nicht so super viel Alkohol getrunken. Und da war ja auch noch eine Schwangerschaft dazwischen. Aber in den letzten Jahren habe ich auch das Gefühl, dass in meinem Umfeld da auch mehr Awareness ist und da achtet man dann irgendwie automatisch mehr drauf. Also zum Beispiel bei Bier, es gibt diese Bierflaschen mit dem Plopperverschluss. Weißt du, welche ich meine? Meistens trinke ich immer das Bier, wenn ich jetzt nicht in der Bar bin. Und versuche auch immer mein Getränk irgendwie in der Hand zu haben. Manchmal bin ich da auch nicht so super konsequent, aber man hat schon immer so einen Blick auf sein Getränk, auf jeden Fall.
Weil ich kenne das, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dass wir dann alle auch so auf die Getränke aufpassen, wenn die gerade auf Toilette ist oder so. Also das ist so richtig eingespielt und ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand in meinem Umfeld, zumindest ist mir nicht bekannt, mit K.O.-Tropfen in Berührung kam, zumindest mit den Mädels, mit denen ich feiern war. Und trotzdem war das bei uns allen immer so, dieses, ja, aber pass auf mein Getränk auf. Oder dann stand es mal kurz da, dann hat man lieber ein neues gekauft, anstatt es weiterzutrinken und so. Vielleicht auch etwas, was meine Mama mir krass mitgegeben hat. Die war auch immer so, pass auf dein Getränk auf.
Ja, das hat meine Mama auch immer gesagt. So, egal was passiert, du nimmst nie ein Getränk von jemand anderem an und passt auf dein Getränk auf.
Gibt es das überhaupt, dass Leute sich bei K.O.-Tropfen an etwas erinnern können oder ist das immer ein kompletter Blackout?
Es kommt immer auf die Dosierung drauf an. Also es gibt, ich glaube, der Stoff ist GBL, ne? Und viele dosieren sich ja auch GBL als Partydroge in einer kleinen Menge, um einfach nur Spaß zu haben. Und wenn da einfach mal ein Tropfen zu viel ist, dann kannst du dich schon an sehr wenig erinnern. Ich habe eine Freundin bzw. Bekannte, die laden wir bestimmt auch mal hier ein, um darüber zu quatschen. Und bei ihr war das zum Beispiel so, dass sie auch noch bemerkt hat, wie ihr Körper gelähmt war, aber ihr Kopf noch da war. Also es wirkt bei jedem anders und es wirkt bei jedem auch anders schnell. Das ist total individuell, wie das halt eben wirkt im Körper. Und ich habe zum Beispiel von der körperlichen Betäubung eigentlich nichts mitbekommen. Also ich glaube, ich war relativ schnell vom Kopf auch weg. Aber sie hat da sehr krass drüber erzählt, wie sie da irgendwie im Club auf der Toilette lag oder irgendwie auf dem Toilettenboden und sie sich nicht bewegen konnte und ihr Kopf war super laut und war so, ey, ich will mich bewegen, aber ich kann nicht mal sprechen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt tritt, glaube ich, der Blackout ein.
Ja, krass.
Je nachdem, wie hoch die eben die Dosierung auch ist, ja.
Und du hast auch schon in der Folge mit Romina erzählt, dass du dann ja Unterleibsschmerzen hattest und davon ausgehst, eben sexuell missbraucht worden zu sein durch eben die Symptome, die du auch hattest. Wie zieht man diese Schlüsse zum Beispiel auch, wenn man sich an die Nacht nicht erinnern kann?
Ach, naja, also es war ein Typ da, den ich nicht wirklich kannte. Ich habe noch so die letzten Erinnerungen, die ich habe, die sind, wie ich von einem Balkon runterspucke, wo noch so ein kleiner Schnipsel da ist. Und ja, also und ich hatte halt Unterleibsschmerzen am nächsten Tag und bin irgendwo aufgewacht. Also was ich halt sagen muss, die Person oder die Personen, das weiß ich ja nicht, die haben mich wahrscheinlich noch irgendwie fragen können, wohin ich muss, und haben mich so halb nach Hause gefahren. Aber ja, ich gehe tatsächlich sehr stark davon aus, dass in der Nacht auf jeden Fall was passiert ist, wovon ich nicht wirklich was weiß, ja.
Ich meine, ich will dir auch gar nicht unterstellen, dass du einfach behauptest, ne, dass das passiert sei, sondern ich kann mich jetzt zum Beispiel an meine Vergewaltigung sehr, sehr klar erinnern. Und ich weiß gar nicht, was das nur für ein Gefühl sein muss, zu wissen, da muss etwas passiert sein. So, das ist ja nur, also in Anführungszeichen nur, ne, aber dieses Gefühl da. Oder ist es vielleicht sogar besser, nur dieses Gefühl zu haben, anstatt noch die Erinnerung daran? Also das ist so, was ich mich gerade irgendwie im Gedankenkarussell habe, wie sich das anfühlen muss, wenn man nur eben das Gefühl anstatt noch die Erinnerung dazu hat.
Ja, ich habe da so gemischte Gefühle, weil ich auf der einen Seite, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, das ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite weiß ich nicht, was passiert ist, auf der anderen Seite muss irgendwie was passiert sein und ich weiß es aber nicht. Und dieses Nichtwissen, das tut mir irgendwo gut, weil ich das dadurch einfach super schnell und gut verdrängen kann. Auf der anderen Seite denke ich mir, Mann, da ist mir halt irgendwas passiert und ich kann es gar nicht so richtig zuordnen und habe einfach nur dieses Gefühl, dass mir was passiert ist und gehe auch stark davon aus, aber kann es auch nicht zu 100% beweisen, weil mein Kopf halt nicht da war zu der Zeit. Und das ist auf der einen Seite ein sehr beängstigendes Gefühl, aber vor allem im Alltag auch sehr hilfreich, weil ich, wie gesagt, es einfach nicht weiß, was da genau passiert ist. Es kann ja alles gewesen sein. Was ich auf jeden Fall weiß, sind die Schmerzen, die ich am nächsten Tag hatte, den Kater, der sehr stark und intensiv war, und ein Blackout mit einem kleinen Schnipsel.
Hast du manchmal solche Momente, dass du zum Beispiel Träume hast oder so davon? So das Unterbewusstsein, dass das manchmal noch was hervorhebt? Dass du denkst, so ist das eine Erinnerung? Ist das passiert oder nicht?
Das ist voll interessant, dass du das fragst, weil ich habe ja auch vorhin schon gemeint, dass mir das erst nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren bewusst geworden ist, dass da was passiert sein muss, nachdem man ja auch mehr Partyerfahrung gesammelt hat und so. Und ich hatte tatsächlich eine Nacht mal einen Traum, eben wie ich von diesem Balkon runtergespuckt habe. Und der Balkon, der kam mir aber sehr vertraut vor und ich war so, oh nee, da muss ich doch irgendwie hingefahren sein. Und das war so der erste Traum, den ich hatte. Und ab und zu, ist schon lange her, ich glaube, das letzte Mal war vor einem halben Jahr oder so, wo ich so einen Traum hatte, habe ich da auch wieder von diesem Balkon runtergespuckt. Aber da sah der Balkon auch ein bisschen anders aus und wie es halt in Träumen ist. Ansonsten habe ich da nicht viel Erinnerungen dran, wie gesagt. Es ist halt echt, man versucht da irgendwie so reinzugehen die ganze Zeit und es funktioniert einfach nicht. Also ich habe auch mal eine Hypnose gemacht. Weil echt? Ich will wissen, was da passiert ist. Und es kam einfach nichts dabei raus. Also man versucht ja auch herauszufinden, was in dieser Nacht X passiert ist, um das für sich auch zu rekonstruieren. Egal, ob ich es jetzt mit Meditation probiert habe, mit Hypnose, es ist einfach nur ein schwarzes Loch da.
Krass, wie ist man da bei der Hypnose vorgegangen?
Ich war bei einem Mann und dann legst du dich dahin. Und dann haben wir so eine Atemübung gemacht und irgendwann bin ich durch diese Atemübung in so einen Dämmerschlaf reingekommen und da werden dir Fragen gestellt. Es wurde auch aufgenommen, da gibt es glaube ich auch noch diese Audioaufnahme und du sprichst dann einfach so aus dem Unterbewusstsein aus dir heraus Also es werden auch andere Fragen gestellt, jetzt nicht nur darauf bezogen, sondern es wurden zum Beispiel auch so Kindheitsfragen gestellt, an die ich mich zum Teil gar nicht mehr so stark erinnern konnte, die dann aber durch die Hypnose wieder hochgekommen sind, wo ich mich dann auch total gefreut habe, über diese Erinnerungen, die wieder zu haben. Also man hatte irgendwo so einen Zugriff auf ganz viele tiefe Gedanken und tiefe Erinnerungen, die in einem stecken. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Also es ging, glaube ich, 1,5 Stunden, wo er mir einfach ganz viele Fragen gestellt hat und immer wieder so Atemanweisungen gegeben hat. Und als es dann eben um diese Nacht ging, da kam einfach nichts. Da war einfach nichts, außer dieser Balkon. Dieser Balkon, die Autofahrt, alles, wie es auch ein bisschen schwummrig wurde, wie ich gelacht habe. Er hat mich dann auch gefragt, ja, was habt ihr denn gesprochen? Und da konnte ich dann auch so einen Witz wiedergeben, der dann noch so im Auto anscheinend gemacht worden ist. Und danach hört es dann eben auf.
Hattest du da nicht aber mega Respekt vor, diese Hypnose zu machen, weil es hätte ja auch sein können, dass du so mit in die schlimmste Erinnerung gerissen wirst.
Ja, schon, aber ich dachte mir, probieren kostet irgendwie nichts. Und wenn das mich dann überfordert und mich irgendwie krass in, was weiß ich, in einem psychischen Abgrund treibt, dann ist das halt so. Das kriege ich dann auch noch irgendwie hin. Aber zu dem Zeitpunkt wollte ich das einfach unbedingt wissen, weil ich wissen wollte, was ist denn in dieser Nacht passiert? Also man will ja auch Klarheit haben. Man hat auch Angst davor. Aber ich glaube, man hat oft einfach das Bedürfnis, was über sich selbst herauszufinden, weil die Nacht, die gehört ja zu mir. Und ohne die Nacht würde ich jetzt auch nicht hier sitzen. Und deswegen, ja, ich habe auf jeden Fall schon Angst gehabt, aber zu dem Zeitpunkt wollte ich es einfach unbedingt wissen, weil ich dachte, das gibt mir vielleicht mehr Frieden, ich kann damit besser umgehen. Mittlerweile habe ich meine eigene Art und Weise so gefunden, damit umzugehen. Aber damals, da war das schon so ein Mann, ich will einfach wissen, was da passiert ist.
Und sagt dir dein Körper manchmal was dazu? Also hast du körperliche Flashbacks beispielsweise, auch wenn du von Erfahrungen von anderen hörst, K.O.-Tropfen, Vergewaltigungsszenarien oder, triggert dich das in irgendeinem Punkt?
Ja, triggern auf jeden Fall. Also bei mir ist es jetzt nicht psychosomatisch, dass es aktiv auf meinen Körper geht. Aber wenn andere davon sprechen, dann empfinde ich einfach ein sehr, sehr starkes Mitgefühl. Und ich habe jetzt 3 Leute in meinem Umfeld, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, und bei denen ist auch irgendwie alles, bei dem war es auch, bei jeder Einzelnen war es unterschiedlich. Und das triggert natürlich, aber das hilft auch, mitzubekommen, dass andere eben auch nicht wissen, was wirklich passiert ist, dass die auch einfach nur in Anführungsstrichen mit Schmerzen aufgewacht sind und gemerkt haben, da muss was gewesen sein. Und also ja, man kennt das ja selbst, wenn man irgendwie sexuell aktiv ist mit seinem Partner, mit seiner Partnerin. Am nächsten Tag merkt man das ja schon, dass da was war. Man kennt seinen Körper als Frau in den meisten Fällen und merkt einfach, okay, ob da jetzt was in dir war oder nicht. Und ich glaube, da darf man dann auch schon auf sein Gefühl hören. Und auch wenn andere sagen, ja, komm, aber Schmerzen kannst du ja auch mal so haben, ziepen und ne. Man weiß das schon, dass da irgendwas passiert ist.
Ja.
Vor allem in so einem jungen Alter, also vor allem in so einem jungen Alter, wo man eben nicht so krass unterwegs ist, oder zumindest bei mir. Ja.
Ja, ich glaube, man hat da schon so ein Gespür für, aber ich frage mich auch, also losgelöst von diesem Gespür, das aber ist komplett falsch gesetzt, gerade von mir gewesen. Wie geht man damit um, wenn man gar nicht weiß, was man verarbeiten soll?
Naja, was man verarbeitet, ist das Nichtwissen. Also man verarbeitet ja schon was und das ist halt diese Nichtklarheit. Und die aber ich habe für mich gemerkt, dass ich die schon auch akzeptieren muss und dass das halt mein Laster ist. So wie es bei dir eben die Erinnerung daran ist, die Flashbacks, ist mein Laster oder mein Umgehen, dieses, okay, fuck, ich weiß halt nicht, was passiert ist. Ja.
Und ab wann war dieses Akzeptieren für dich da? Also dieses Akzeptieren von diese Nacht gehört zu mir?
Nach der Hypnose. Weil das war für mich so, okay, jetzt habe ich echt alles probiert, so gefühlt. Jetzt habe ich irgendwie alles ausprobiert, was ich hätte tun können. Und dann war das für mich so, okay, jetzt muss ich das einfach so akzeptieren, wie es ist und muss lernen, damit umzugehen, für mich, dass es mir besser geht und da vielleicht auch meinen Vorteil rausziehen und zu sagen, hey, ich kann mich nicht dran erinnern, das ist vielleicht auch in manchen Punkten echt ein Segen. Aber da kann ich auch wirklich nur für mich sprechen, weil, wie gesagt, mit den anderen, mit anderen betroffenen Gefährtinnen, mit denen ich gesprochen habe, für die ist es zum Teil auch super belastend, dass die das eben nicht wissen, dass die eben sagen, lieber wäre ich da aktiv dabei gewesen, um das besser einordnen zu können, weil dieses Nicht-Wissen, das macht einen auch so ein bisschen machtlos. Zum Teil gibt einem so ein Gefühl von Shit, ich kann mich gar nicht auf meinen Kopf verlassen.
Ja, ich glaube, also wenn ich das mit meiner Vergewaltigung vergleiche, dann ist das in dem Satz dasselbe wie, ich kann mich gar nicht auf meinen Körper verlassen. Weil wenn du in dieses Freeze kommst oder in diese Starre kommst so und denkst, scheiße, ich muss mich wehren, aber dein Körper einfach gar nicht mehr macht so, dann ist es genau dasselbe, glaube ich, wo du so denkst, so fuck, ich kann mich darauf ja überhaupt nicht verlassen, wenn sowas passiert. Und ich glaube, deshalb sind es ähnliche Punkte, die man verarbeitet irgendwo, aber halt durch einen anderen Ursprung. Was aber auch, also weiß ich nicht, wie weit bist du denn mit deiner Heilung dahingehend oder mit der Verarbeitung? Heilung ist immer so ein Wort. Mit der Verarbeitung dahingehend. Würdest du sagen so, ey, schon weit oder es kommt immer wieder was auf oder was ist dein Gefühl dafür?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich will das auch gar nicht für mich definieren. Ich glaube, das ist eine Sache, die gehört jetzt einfach zu mir dazu. Ich habe nie gesagt, ich möchte jetzt irgendwie aktiv heilen oder sondern ich versuche mich damit zu befassen, wenn es gerade passt. Oder wenn ich merke, okay, das muss ich jetzt vielleicht mal aufarbeiten oder manchmal hat man ja auch so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Und das hat man da ja auch, dieses Fuck, ich war da so machtlos. Und wenn mich so ein Gefühl irgendwie einholt, dann versuche ich darauf zu hören und mir was Gutes zu tun und auf meine Gefühle zu achten. Aber ich mache mir da gar nicht so eine Skala. Ich bin also von 10 ist geheilt und 1 nicht und ich bin bei der 5. Ich bin irgendwo und werde vielleicht auch immer irgendwo bleiben. Weißt du, ja. Also
ist es so ein, Missbrauch, der deinen Alltag noch mitbestimmt? Oder ist es dafür schon sehr lange her? Oder hast du dafür schon zu viel dich damit befasst? War es überhaupt mal so?
Bei mir kommt das eher in Schüben. Also das ist nicht, dass ich im Alltag stark davon beeinträchtigt bin. Das meine ich auch mit dem Segen, dass ich es eben nicht so richtig weiß. Sondern es kommt eher in so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen Schnitt geben müsste, alle 2 Monate, wo es mir einfach super schlecht geht, wo ich in ein Loch fall und mir denke, Mann, jetzt ist mir das auch noch passiert und jetzt muss ich mich mit dem Scheiß auch noch mal befassen, weil ich gerade merke, dass mein Körper gefühlt danach ruft, mich damit zu befassen. Und dann begegnet mich das eher, wenn es mir psychisch nicht so gut geht, dann kommt das noch on top als Gedanke. Also wenn ich irgendwie zu viel Druck verspüre bei irgendwas, in irgendeiner Rolle, in der ich gerade nicht perfekt bin, so wie ich sein möchte und meine Psyche da irgendwie labil ist aus anderen Gründen, dann kommt das noch on top. Dann sagt mein Kopf so, ja, und das ist dir ja auch noch passiert. Jetzt kannst du das ja gleich noch mitverarbeiten. Ach, und übrigens, dein Papa ist ja auch noch verstorben. Du armes Ding. So verarbeite ich das auch nochmal on top. Da kommt dann alles auf einmal. Und dann versuche ich das so peu à peu abzuarbeiten und auch zu sagen, okay, ich kann mir auch morgen die eine Baustelle anschauen und heute mal die andere. Aber das klappt natürlich auch nicht immer.
Ja, ist immer so schön in der Theorie. Ja. Ne? So, heute die mentale To-Do-Liste.
Ja, genau.
Heute ist Trauer dran. Morgen sexualisierte Gewalt.
Yay. Genau. Let's go.
Ja, ja, aber fühle ich. Ich glaube, wir sind ähnlich in der Verarbeitung oder in dem, wie wir mit Schicksalsschlägen umgehen. Weil mich hat es eine Zeit lang sicherlich irgendwo beeinflusst, auch mehr im Alltag als jetzt, also vor allen Dingen kurz nach der Tat und wo man einfach noch so die ganzen Untersuchungen und Sonstiges hatte und den Täter ja auch noch weiterhin in der Uni gesehen hat, so. Aber jetzt so im mehreren Jahren Abstand würde ich auch sagen, es kommt ab und an mal hoch, aber wirklich eher nur in Gesprächen mit anderen, wenn ich mich selbst noch mal mehr reindenken muss in meine Geschichte. Und dieses Reindenken wird ja bei dir jetzt auch noch mal passieren durch Gefährtinnen. Also es wird ja immer wieder passieren, auch in Gesprächen mit anderen, dass vielleicht noch mal Verknüpfungspunkte zu deiner Geschichte aufkommen. Hast du das so für dich, also mit auf den Schirm ganz blöd gefragt, weil du auch meintest, so ja, keine Ahnung, wann und wie ich mich damit beschäftige, oder lässt es einfach auf dich zukommen?
Ach ja, ich habe da vorhin kurz drüber nachgedacht und dachte ich mir so, nee, da denkst du jetzt nicht drüber nach, weil, weiß ich nicht, das bringt jetzt auch nicht so viel. Ich versuche da einfach so ein bisschen ins kalte Wasser reinzuspringen. Und ich habe das Gefühl, dass, also auch mit der ersten Folge, die wir da aufgenommen haben, das ist ja schon fast eine Therapiestunde. Vor allem, weil es ja auch ein Safe Space ist. Und wenn man dann auch darüber nachdenkt, dass vielleicht andere eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und man sich dann gegenseitig da durchhelfen kann, dann finde ich das eher viel, viel schöner, vor allem auch währenddessen. Davor mache ich mir so ein kurzes, ach, ja, jetzt sitze ich hier gerade mit einer Freundin und gleich ja muss ich halt über K.O.-Tropfen sprechen und über meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Aber ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich lasse es, glaube ich, einfach ein bisschen auf mich zukommen und ich habe das Gefühl, dass es gerade eine gute Zeit ist, um darüber zu sprechen.
Aber auch mutig. Also ich glaube, Romina und ich sind auch mit dem Gedanken reingegangen. So, ja, komm, lass drüber reden. Oh ja, ist ja nix so. Wobei ich glaube, mehr als Romina tatsächlich. Und bei Romina haben wir während des Podcasts so die Büchse der Pandora, so nennen wir sie, aufgemacht, wo sie tatsächlich mehr über ihre Partnerschaftsgewalt, die sie erfahren musste, gesprochen hat und auch während des Podcasts für sich vieles feststellen musste, was sie doch erlebt hat, so was ihr vorher gar nicht so klar war oder nicht benannt hat, so. Und deshalb, ja, dachte ich auch gerade bei dir irgendwie ähnlich, weil ich dachte so, ah ja, okay, let's see. Mhm. Let's see, was da noch so flummert.
Ja.
Aber schön, dass du uns da den Raum gibst und so mutig bist, diesen Raum eben mit einem Mikro vor der Nase zu öffnen. So.
Ja, aber ich muss sagen, hier jetzt in dem Raum, in dem wir uns hier gerade befinden, braucht man gar nicht so viel Mut. Und das ist total schön.
Oh. Das ist wirklich schön. Ja. Das ist voll schön formuliert.
Mhm. Also ich glaube, weil ihr beide da auch einfach schon so ein, ihr habt das halt als erstes gemacht und da dazu zu stoßen und dann zu sagen, ja, da ist ja schon der Raum. Also ihr habt ja erstmal den Raum irgendwie erbauen müssen und ich muss einfach nur reintreten und muss da gar nicht so mutig sein, weil ihr das schon gemacht habt für mich.
Ja, das, ja. Darf mal so stehen. Guck mal, ich kann gar nicht mit Komplimenten umgehen, weil das war jetzt schon ein Kompliment. Ich nehme es als Kompliment.
Ja.
Und ich bin immer so, ja, nee, mal gucken.
Nee, nee, das ist nicht so.
Quatsch. Jede Geschichte ist nochmal einzeln erzählt, auch mutig. Stimmt auch.
Absolut, aber, ja, aber es ist immer ein, ja, es genau. Ist immer einfacher, darüber zu sprechen, wenn andere den ersten Schritt gemacht haben. Und nicht immer, aber oft.
Hast du das Gefühl, dass du auch diesen Raum für Leute in deinem Umfeld geben kannst, wenn du oder hattest du andere Betroffene in deinem Umfeld nach deiner Erfahrung, denen du beistehen musstest?
Nicht aktiv. Ich habe mal eine Zeit lang bei einer anderen kleinen Redaktion gearbeitet und da haben wir so eine Themenwoche gemacht über sicher feiern hier in der Stadt. Und da war eben ein Teil auch K.O.-Tropfen und darüber habe ich dann auch diese Bekannte, von der ich dir vorhin erzählt habe, kennengelernt und bin da erst so richtig in Touch mit anderen Gefährtinnen gekommen. Und jetzt auch erst neulich, auch eine gute Freundin, sie hat immer gesagt, ja, das ist halt das, was 2020 passiert ist. Und ich war mir so, ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Und erst vor 2 Wochen oder so hat sie mir mal so ein bisschen erzählt, was da passiert ist und dass sie eben auch eine K.O.-Tropfen-Erfahrung gemacht hat. Genau, also dementsprechend hatte ich gar nicht so viel Touching Points, aber ich habe mich halt viel reingelesen, ich habe mir viele Artikel durchgelesen, weil man sucht ja auch nach Identifikation. Also man will ja auch nicht alleine sein und wir leben zum Teil, Gott sei Dank, in der Digitalisierung, wo man sich auch eben durchs Internet die Identifikation holen kann und sich dadurch einfach weniger alleine fühlt.
Aber würdest du den Raum gerne mehr öffnen, auch für dich als L, Privatperson L, so? Also, dass zum Beispiel auch Leute dir schreiben oder ich weiß nicht, manchmal ist es ja auch, wenn man alleine erstmal darüber gesprochen hat, kommen ja erst Leute aus dem privaten Umfeld, die sagen, yo, weißt du vielleicht gar nicht, aber ich hatte dieselbe Erfahrung wie du. Würde dir so ein Austausch gut tun oder sagst du selbst, okay, nee, ich möchte das eigentlich gar nicht, weil ich gar nicht dadurch beeinflussen kann, inwiefern und wo ich da in meine eigene Geschichte eintauchen muss für, um diesen Raum zu halten.
Ich glaube, ich bin offen dafür, je nachdem, wie detailreich die erste Nachricht formuliert ist. Ich glaube, ich hätte immer, zumindest jetzt, kann auch sein, dass es anders ist, aber zumindest jetzt denke ich mir, wenn eine Person mir schreibt, dann würde ich es cool finden, dass sie mir nicht erst, also direkt jedes Detail schildert. Weil ich finde, das ist dann schwierig, damit umzugehen, sondern dass ich eher die Möglichkeit habe zu sagen, hey, erzähl mir doch mehr. Sag mir doch mal, was ist passiert, dass ich mir da einen ruhigen Moment nehmen kann abends und nicht morgens um 12, währenddessen ich irgendwie in 13 Teams schalten bin oder so, dann auf einmal aufmache und halt einen riesen Text habe und mir denke, oh Gott, was mache ich jetzt damit? Aber ich wäre prinzipiell offen, um ins Gespräch zu gehen und zuzuhören.
Weil ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig für die Gefährtinnen, die dich jetzt eben kennenlernen dürfen und vielleicht denken so, oh, ey, ich hatte dieselbe Erfahrung, dann buff, so. Wie man damit umgeht. Weil ich zum Beispiel, ich habe ganz klar gesagt, am Anfang war ich bei Gefährtinnen viel krasser drin im Social Media und in den DMs. Irgendwann mal war mir das zu viel. Also ich habe das, glaube ich, auch gar nicht so richtig ausgesprochen, auch Romina gegenüber. Es hat sich dann einfach eingependelt, dass sie dann so mehr das Sprachrohr für uns war nach außen. Aber ich habe diese Nachrichten gelesen und ich wusste, dass wir da irgendwo eine Identifikation auch für die Leute sind, so in ihrer eigenen Geschichte und die Leute sich gesehen fühlen. Und ich fand das schön. Aber da hat der Raum für mich dann auch geendet irgendwo. Und Romina ist teilweise so tief in den Geschichten drin, ist so krass. Die weiß Termine, die weiß Gerichtstermine, die weiß, wer wo wann welchen Gedankenstrang gerade hat. Und wenn uns irgendjemand was geschrieben hat oder so, hat sie mir immer netterweise direkt noch eine Sprachnachricht hinterhergeschickt mit, das ist übrigens die blulululululu. Und ich so, ah, okay, danke. Aber auch gefiltert in dem Sinne, sie hatte schon ein Gespür dafür, so wie viel ich wissen will und was nicht. Weil bei mir kommt dann schnell das Gefühl auf mit, ich kann halt echt niemandem helfen eigentlich. Also ja, man kann zuhören, aber was dann so? Bei mir war dann so richtig die Hilflosigkeit drin, weil ich selbst nicht die Kapazitäten habe, jemanden zu begleiten in irgendeinem Prozess, weil in mir selbst viel zu viele Prozesse sind, so. Und ich dann diese Kapazitäten, so egoistisch vielleicht das klingen mag, aber für mich aufbrauchen möchte und für meine Freunde, so, und meine Familie. Und für Gefährtinnen bin ich hier und mache den Podcast und habe meine Stimme und erhebe die auch. Aber das war's so.
Ja, was heißt das war's? Das ist ja auch schon, in dem, was du tun kannst, ist das ja auch schon das meiste. Und das ist doch eigentlich das Wichtigste. Ich hatte das aber auch, wo ich eine Zeit lang irgendwie viel darüber gesprochen habe, jung Mama zu werden und wie das war mit 17, bla bla bla, oder mit 18 Mama zu werden. Und dass dann auch krasse Texte reinkamen von Leuten, die mir ihre Geschichte erzählt haben, wie schwer sie es gerade haben und ne, ne, ne. Und da kamen dann auch immer so Riesentexte, wo ich mir dachte, oh Mann, ich hätte gern die Möglichkeit gehabt, ja oder nein zu sagen oder zu sagen, du, ich melde mich in 2 Wochen bei dir, wenn es mir mal so und so geht. Weil manchmal hat man ja voll den Raum dafür und voll den Kopf und manchmal halt gar nicht. Und dann denkt man sich, scheiße, ich kann der Person gerade gar nicht gerecht werden. Nee, aber ich finde es total schön, dass du da auch für dich selbstbewusst sagen kannst, du, ich gebe mein Bestes. Und das ist eben der Podcast.
Ja, aber es war, wie gesagt, auch nicht immer so. Also am Anfang habe ich immer versucht, jeder Nachricht irgendwo gerecht zu werden und teilweise haben wir doppelt geantwortet. Also Romina hat einen Text geschickt und ich habe einen Text geschickt und dann war so, aber nee, ich vielleicht auch durch die Schicksalsschläge, die in der Zeit dann noch kamen, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich gar nicht zurück wollen zu diesem stetigen Austausch. Der aber trotzdem so wertvoll ist. Deshalb bin ich so dankbar, Romina auch weiterhin nicht nur dafür zu haben, aber sie hat so ein Gespür dafür, der diesen Raum erst zu dem Raum macht, der er ist bei Gefährtinnen. So.
Mega schön, dass Romina das dann so toll ergänzt.
Voll, ja. Das ist schön. Ich glaube aber auch in dieser Dreierkonstellation schön, weil du ergänzt ja auch gerade einen sehr großen Part Und es ist so ein Dreiergespann, der jeder so sagt, hey, ich kann das nicht, aber dafür kann ich das. Und dann schließt sich das irgendwie, ja, es ist so ein schönes Puzzle. Ich mag das.
Finde ich auch cool.
Genau, und um die Gefährtin mal ein bisschen abzuholen, wir beide planen ja auch mit anderen Betroffenen von K.O.-Tropfen zu sprechen und da Erfahrungswerte auszutauschen und vielleicht auch mal hier und da aktuelle, keine Ahnung, Serien anzugucken, Filme anzugucken, Fälle anzugucken. Wir möchten anhand von Beispielen eben unsere Erfahrungen auch teilen können. Und ja, ich freue mich da ganz, ganz arg drauf und bin gespannt, wen wir nächste Woche hier vielleicht schon zu Gast haben oder auch nicht. Zu zweit ist auch toll. Aber ja, ich glaube, fürs Erste reicht es tatsächlich erstmal, um so einen Einblick von dir bekommen zu haben. Oder hast du noch was, wo du denkst so, Mann, Shen, das ist jetzt gar nicht gefragt, dafür sitze ich doch aber eigentlich jetzt hier.
Ach nee, ich finde, du hast alles super gut abgejackt, Shannon.
Klasse, 1A.
1A. Kriegst du 10 von 10 auf jeden Fall. 10 von 10. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen, die kommen werden. Ich freue mich auch auf weitere mutige Frauen, die einen Raum haben, um mutig zu sein.
Voll.
Ja.
Ja.
Und bin gespannt, was
und aber kommt. Auch, wenn sich ein männlicher Hörer denkt, hey, ich hatte auch eine Erfahrung mit K.O.-Tropfen. Ich finde, diese Stimme hört man so selten. Dann gerne, meldet euch und dann können wir auch gerne darüber sprechen. Aber de facto und auch von den Zahlen her sind halt meistens eher Frauen betroffen. Aber wie gesagt, wenn es da jemanden gibt, einfach in unsere DMs. Und ich würde mich sehr freuen, da in Austausch zu kommen. Ja.
Yes, ich mich auch.
Dann danke dir, Elle, für die Zeit und warte mal, was wollten wir backen? Keine Waffeln, sondern Krebs.
Nee. Da bin ich jetzt schon, ein bisschen beleidigt. Ja, Pfannkuchen, aber mit
was? Das sind doch Krebs.
Naja, also Krebs, also das darfst du nicht sagen, nicht öffentlich.
Naja, es sind halt nur ein bisschen dicker.
Naja, also kriegst du es noch zusammen?
Naja, wir müssen ja jede Woche was Neues machen.
Ach so.
Die Grundlage sind nur Pfannkuchen. Ja, ja, und okay. Jetzt müssen wir halt
dann bleiben.
Immer was Neues. Ja, okay. Immer dasselbe.
Ja, aber letzte Woche waren das halt Pfannkuchen bzw. Pancakes mit Mascarpone. Und
ja,
ist schon lecker.
Ja.
Okay.
Aber wir müssen immer der Folge angepasst aus dem Vibe, den wir gerade haben, neu belegen.
Okay, dann Pfannkuchen.
Boah. Ich hätte ja Bock, also wir waren gestern.
Ja.
Elle und ich waren kurz vor dieser Aufnahme hier zusammen essen bei einem Italiener und ich fand das Pesto richtig, richtig lecker. Und ich hätte richtig Bock auf so einen herzhaften Pfannkuchen mit halt so grünem Pesto, selbstgemacht und vielleicht noch Burrata drauf, Basilikum und so.
Pinienkerne.
Und so eine italienische Variante, Pinienkerne, sehr, sehr gut. Vielleicht noch so ein paar Tomaten.
Mhm.
Und dann, ja, so einen herzhaften Pfannkuchen halt.
Ja.
Ist doch geil.
Ist gekauft, aber ich krieg Hunger wegen dir.
Entschuldigung.
Ja, machen wir jetzt auch gleich was zu essen.
Sehr geil. Aber ist es ein Pfannkuchen?
Das ist ein Pfannkuchen, ja. Ich würde den genauso kaufen, wie du es gerade gesagt hast, und essen.
Ach so, ich meinte, ob du dir jetzt einen Pfannkuchen
machst. Ah, nee, bei mir wären es Nudeln und Tomatensauce.
Ey, aber trotzdem italienisch. Ja, du bleibst dem Motto treu. Ja,
geht in die Richtung, immerhin.
Sehr gut. Cool, dann hören wir uns nächste Woche.
Ich freue mich. Bis dann, Shannon.
Tschüssi.
Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten, sei es das Hilfetelefon oder der Weiße Ring. Du bist nicht allein.